Willkommen zurück zu Mach mal Marke, wieder mit einem Interview. Wir haben nämlich unser erstes geborenes Einhorn zu Gast. Zumindest steht das bei dir in der LinkedIn-Beschreibung und ich wollte es mal mitbringen. Jemand unglaublich Charmantes aus meiner alten Heimat stammend, aus Chemnitz. Ich bin ja ein ursprünglicher Leipziger, eine Leipziger Lärche, wenn man so will. Und wir werden heute viel über Barrieren, über Teilhabe, über Inklusion reden, über all die Punkte, die oft zu kurz kommen und wenn sie zu kurz kommen, zur Folge haben, dass Menschen einfach vergessen werden. Und um diese Menschen nicht zu vergessen und all die Themen mal anzusprechen, die auch bei uns wahrscheinlich zu kurz kommen sonst im Podcast, haben wir den wunderbaren Enrico Kunze zu Gast. Enrico, erstmal schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei uns beim einzigen deutschsprachigen Branding-Podcast ohne Bullshit. Deswegen lass uns mal den ganzen Bullshit rund um dieses Thema, inklusives Design, was ja dein Herzensthema ist, wegnehmen und direkt mit deiner Reise beginnen. Wie bist du überhaupt zu dem Thema gekommen? Um mal mit einer ganz kleinen Frage anzufangen.
Willkommen zu Mach mal Marke. Branding ohne Bullshit mit Paul, mit Vince und mit unserem heutigen Gast, Enrico.
Klar, fang doch ruhig mit der allerkleinsten Frage an. Also erstmal danke, dass ich dabei sein darf. Es ist mir total unangenehm, wenn du so nette Sachen zu mir sagst. Aber
so gut. Wirkst du nach außen, ne? Das ist nur um das mal zu spiegeln.
Genau. Oh Gott, wie bin ich denn dazu gekommen? Ich glaube, das ist so eine Melange aus ganz vielen Sachen. Ich glaube, ich würde es mal so zusammenfassen. Halbkubaner, in der DDR geboren, so schwul wie ein Eimer Perücken und ja, queer sagte ich ja bereits und sehr stark neurodivergent, wie man vielleicht auch merkt. Ja, und mit den ganzen Getüdel an der Backe, ich sage es jetzt mal ganz liebevoll, hat man schon so des Öfteren mal so ein paar, ich nenne es mal Diskriminierungserfahrungen mitgenommen, weißt du? Und das prägt dich halt und irgendwann denkst du dir so, oder ich habe mir gedacht, nö, will ich nicht mehr. Und das kann ich einfach in meinem Beruf zu meiner Stärke machen, indem ich versuche, Menschen nicht diskriminieren, das klingt blöd, also ihr wisst, was ich meine, indem ich halt versuche, über meinen Beruf Menschen weniger diskriminieren zu lassen. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
Also ja, doch.
So, genau. Sprich, es gibt ja ganz oft Menschen, vulnerable Gruppen, wobei vulnerable immer so ein bisschen defizitär klingt. Es gibt einfach Menschen, die in bestimmten Situationen einfach nicht unbedingt mitgedacht, mitgenommen, gesehen sind. Und ich glaube, das ist einfach unfair. Da hatte ich überhaupt gar keine Lust drauf. Und deshalb denke ich, wir DesignerInnen, wir können da ganz viel machen, weil wir sind ja diejenigen, die an der Quelle sitzen, indem wir irgendwelche Informationen in das Visuelle übertragen. Und genau das ist der Punkt, wo wir da auch ganz viele Leute mitdenken können, die vielleicht ansonsten einfach nicht mitgedacht sind. Genau.
Aber das ist ja jetzt auch nicht so, dass du dann mit 12 auf einmal dachtest, ich werde das, sondern wahrscheinlich schon eher ein Prozess bis zu dem Punkt, wo du jetzt stehst. Oder gab es irgendwelche Schlüsselmomente, wo du gesagt hast, nee, jetzt halte ich das nicht mehr aus, ich will irgendwas ändern oder raus da oder endlich mich öffnen. Das ist ja fast wie so ein Chris Doe-Moment, so zeig deine innere Schwäche und mach sie zur Stärke.
Genau, also wenn ich jetzt damit mal anfangen möchte, also ich habe irgendwann mal studiert, ich habe auch was ganz Schräges studiert, Anglistik, Amerikanistik, Erwachsenenbildung, betriebliche Weiterbildung, dann auch tatsächlich nach 12 Semestern gemerkt, dass ich das überhaupt nicht gerne machen möchte. Und habe im 12. Semester abgebrochen. Könnt ihr euch vorstellen, alle meine Freunde, meine Familie meinten so, hey, das ist die beste Idee deines Lebens, so ungefähr zwei Prüfungen vorm Ende abzubrechen. War aber tatsächlich für mich damals die beste Entscheidung. Naja, und dann, was habe ich dann gemacht? Also ich hatte quasi den Entschluss gefasst, ich höre jetzt mit dem Studium auf und ich hatte mich vorher schon, ich hatte so kleine Visitenkarten gemacht, weißt du, und so ein bisschen vor mich hingefrickelt und meinen Kalender gestaltet und fand das alles ganz toll und habe ja damals noch in Chemnitz an der Uni da im Studentenwohnheim gewohnt und dachte, ja, das ist jetzt die beste Idee, mich in Hamburg an dieser Hochschule da zu bewerben, die wollen mich bestimmt haben und bin natürlich schon mal vorsorglich nach Hamburg gezogen.
Spoiler. Wie man's macht, ne?
Die wollten mich nicht, ne? So. Und dann hing ich halt da in Hamburg und dachte mir so, was machst du denn jetzt? Also quasi ein abgebrochenes Studium. Ich war dann, war ich 25? Ja, dann habe ich mich halt als Mediengestalter quer durch Deutschland beworben und zack, wo ist es geworden? In Leipzig. Bin dann also quasi wieder von Hamburg zurück nach Leipzig gezogen und habe dann dort meine Ausbildung angefangen. War da auch so eine richtig olle Printe, also direkt im Print. Mhm. Ich habe an der Druckmaschine gestanden, habe Sachen selber buchbinderisch weiterverarbeitet und. Ja, und dann habe ich in der Ausbildung meinen Ausbildungsberuf gewechselt, weil mein Chef ein Psycho war. habe mich dann also quasi in der Ausbildung beworben, dass ich meinen Ausbildungsplatz wechseln kann. Jetzt ratet mal, wo ich dann einen Ausbildungsplatz bekommen habe, in Chemnitz, und bin quasi wieder zurück nach Chemnitz gezogen. So.
Sehr schön. Zurück auf Start.
Zurück auf Start, na, und ziehe keine 400 Euro ein und habe dann dort meine Ausbildung fertig gemacht. Und bin aber in diesen neuen Ausbildungsbetrieb dann voll ins Digitale gerutscht. Das klingt jetzt wie so ein Abstieg, aber so war es gar nicht gemeint. Ich kann mich noch genau dran erinnern, es war damals die Webseite für eine Tierarztpraxis. Und da hieß es dann, Enrico, mach mal ein Webdesign. Und wie man es halt so in Urzeiten damals gemacht hat, habe ich das Webdesign im Photoshop gemacht. Na, Photoshop.
Ja, ja. Genau. Das ist immer ein Pixel genau.
Es ist sehr pixelgenau, na, mit ungefähr 25 Milliarden Ebenen. Na, wir haben ja alle unsere Ebenen immer sehr gut bezeichnet. Ihr kennt es ja, na, mit Nummer 5, Final, Unterstrich, Final, Final. Na, und dann hat das Design dem Kunde gefallen. Und dann hieß es so, jetzt bringt ihr mal HTML bei. Und so habe ich mir dann halt irgendwie in der Ausbildung das ganze Zeug beigebracht. Und das mache ich heute nicht mehr. Da gibt es andere, die das viel besser können. Aber so bin ich dann halt in die ganze Schiene gerutscht. Und da ging dann auch so ein bisschen meine, ich nenne es liebevoll, Agenturkarriere los, die mich dann ganz zum Schluss über verschiedene Etappen dann nach Stuttgart geführt hat. Und da war ich dann bei Ressourcenmangel, das vielleicht der ein oder andere kennt. Genau.
Die sind immer noch auf dem einen oder anderen Ranking unterwegs, von dem her schon eher bekanntes Ding.
Genau. Und auch da, die Agenturwelt hat für und wieder, na, das kennt ihr ja bestimmt selber, man erzählt vieles, vieles davon ist wahr, vieles davon nicht. Und ich habe genau während Corona oder so kurz vor Ende Corona dann für mich entschieden, na, es war ja dann so, also quasi die Midlife-Crisis, na, andere suchen sich eine Geliebte, bin da halt in die Selbstständigkeit. So, und,
das ist fast wie eine Geliebte, also von dem her.
Genau, und ich muss auch tatsächlich sagen, also wenn meine Selbstständigkeit jetzt meine Geliebte ist, dann war das die beste Entscheidung ever. So,
sehr gut.
Und here
ist
I am.
Fremd gegangen und da geblieben.
Also, genau. Also ja, doch, ich bin fremd gegangen. Also, nee. Also ja, bin ich. Sowohl als auch. Aber mit Erlaubnis. Aber das führt jetzt hier zu weit. Genau. So.
Wir bleiben ja seriös.
Genau, wir bleiben jetzt hier seriös und wir reden nicht über offene Beziehungen und über Beziehungsformen.
Nein. Das ist dann privat. Genau, so weit wollen wir nicht gehen.
Genau, das ist privat, ja.
Sollen ja die Leute auch was mitnehmen und lernen. Was kann man so aus Agenturen lernen? Also würdest du es angehenden Leuten empfehlen, sich dem Ganzen mal auszusetzen? Oder vielleicht
zu sagen, würdest du es den Leuten empfehlen?
Ja, hängt ein bisschen von deiner Lebenssituation ab. Nein, also ich würde vor allem Agenturen empfehlen, verheizt nicht eure Leute. Weißt du, Vince kennt so seine Zeit aus der Bar, die sind ähnlich gut mit Personal umgegangen wie Agenturen. Mhm. Und ich glaube, beide Branchen haben ziemliches Problem mit Macht. Also wenn man Macht hat, nutzt man die aus.
Patriarchalen Strukturen, definitiv. Also das auf jeden Fall. Und wenn du in einer Agentur arbeitest, das ist zumindest meine Erfahrung, heißt das nicht, dass du nach deinen Fähigkeiten an die richtige Stelle gesetzt wird, ist zumindest das, was ich erfahren habe, sondern da geht es auch viel darum, wer wen kennt und darüber definiert sich, wer was darf. Und das ist halt einfach nicht mein Verständnis von miteinander arbeiten. So, ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren sehr viel geändert. Man liest ja auch sehr viel. Mhm. Wir wissen auch alle, dass davon auch viel nicht stimmt von dem, was man liest und was viele Agenturen sich auf die Fahne schreiben. Mhm. Ja, ich sag's mal so, alle Agenturen sind komplett divers, sind komplett queer-friendly, sind komplett neuroinklusiv, whatever. Und dann sitzt du halt trotzdem in einem Großraumbüro mit Flutlichtanlage und alles, ne? Und hast halt 5 weiße Cis-Männer im Vorstand. Also von daher, es stimmt alles.
Genau, die dann schnell wollen, dass du den einen Pitch aber dann doch noch bis Montag früh um 7 fertig bekommst.
Genau.
In der Nachtschicht.
Genau, ne? Und der CD aber dann einfach nicht kann, weil, ne? Und du musst dann einspringen, musst da alles machen. Wie auch immer, wir können jetzt da gerne, ich will da gar nicht so aufwärmen, aber ich glaube, die Agenturwelt, so wie sie es vor, sagen wir mal, 10 Jahren, die ist nicht überlebensfähig. Und ich glaube, das merkt man auch an vielen Stellen, dass die Agenturmodelle oder die Agenturen sich selber sehr stark überarbeiten müssen, um zukunftsfähig bleiben zu können.
Absolut. Gibt es einen spannenden Podcast, What's Next Agencies? läuft auch schon seit ein paar Jahren und sie beleuchtet ja, ich habe gerade den Namen vergessen, aber sie ist ja mit echt vielen Agenturen im Gespräch und da geht es aber weniger so um den strukturellen Wandel, sondern mehr, sind Agenturen überhaupt noch überlebensfähig mit dem, was sie anbieten und gehen sie nicht eher in Richtung Beratung? Und ich glaube, da haben wir aber in der Selbstständigkeit viel mehr Möglichkeiten, uns da komplett frei zu entfalten. So mit dem du dann in die Selbstständigkeit gestartet bist, das hat sich ja wahrscheinlich während der Agenturzeit dann nochmal mehr entwickelt, oder? Oder bist du erstmal in die Selbstständigkeit rein und hast gesagt, ja, jetzt gucke ich erstmal, was es wird und lass mich mal überraschen? Oder hast du so einen richtigen Plan?
Nee, also ich bin ja jemand, der relativ viel Angst hat, ne? Und da bin ich kein Mensch, der einfach sagt, ach, ich gehe jetzt mal in die wirtschaftliche Unsicherheit und mache mich selbstständig. Also das war natürlich schon was, hat sich angekündigt. Ich habe Weihnachten 21 war das, glaube ich, mich über eine Freundin, eine Bekannte angefragt, ob ich denn wohl mal was machen könnte. So, was denn für eine Agentur, hat das natürlich auch alles mit meiner damaligen Chefin, Grüße an Steffi, abgesprochen. Und es war alles cool und das ist dann halt immer mehr geworden, bis ich dann gemerkt habe, okay, meine Angst ist kleiner geworden, jetzt traue ich mich halt in die Selbstständigkeit zu gehen. So, also es war ein langer Prozess und ich habe es mir selber auch sehr, sehr schwer gemacht, sehr, sehr schwer. Die Nächte, in denen man nicht schlafen konnte, waren dererlei sehr viele.
Aber die sind überwunden.
Die sind tatsächlich überwunden. Also wenn, dann liegt es einfach nur am Schnarchen von meinem Mann. Aber ansonsten, nee, die Selbstständigkeit an sich ist bei mir auch schon, glaube ich, eine der größten persönlichen Entwicklungen gewesen, die da eingesetzt hat. So, also gerade sowohl die fachliche Entwicklung als auch die persönliche.
Und auch nochmal durch den Hintergrund, also dadurch, dass du eben neurodivergent bist und anders arbeitest, anders arbeiten musst, möchtest und das eine Agentur nicht geben kann. Also war das auch das so ein Grund mit zu sagen,
Das wusste ich damals gar nicht. Ich hatte gar kein Wort dafür, warum ich mich doof fühle. Ich konnte das gar nicht so richtig in Worte fassen, was denn mit mir wohl angeblich nicht stimmt. Und witzigerweise durch meine ersten oder durch viele meiner KundInnen, die sich ja selber mit diesen Themen beschäftigen, weil da sind Coaches dabei, TrainerInnen, Psychotherapeuten, PsychologInnen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwie resoniert dieses Thema Neurodivergenz bei mir. So, und dann dachte ich mir, setz mich mal ein bisschen mehr damit auseinander. Und bis ich dann halt irgendwann merkte, oh, ich scheine mich sehr viel dafür zu interessieren. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum denn wohl? Und dann gab es halt so eine Diagnostik und da kam dann raus so, Jackpot. Ne? So, das Gute ist aber, mir geht es gar nicht darum, das irgendwie in Diagnosen fassen zu müssen. Das Wichtige für mich war, dass ich ein Wort dafür hatte. Also ich konnte endlich begreifen, ich konnte greifen, was denn das ist, was mir das ganze Leben lang gesagt hat, du passt da irgendwie nicht hin und du bist da vielleicht doch ein bisschen anders. Und den Begriff haben zu können und das auch adressieren zu können, hat es mir ermöglicht, einfach mehr zu sein, wie ich eigentlich bin. Und das kann ich natürlich in der Selbstständigkeit viel stärker ausleben.
So. Jackpot und, eigentlich.
Genau. Und das ist, also für mich ist es ein absoluter Jackpot. Und ich sag ja, ne, also persönliche Weiterentwicklung und auch eine fachliche Weiterentwicklung. Absolut. Ich glaube, ohne jetzt wieder Agenturen dissen zu wollen, aber ich glaube, ich wäre jetzt fachlich nicht an dem Stand.
Stimmt. Also entweder wärst du jetzt schon im Vorstand und hättest andere Probleme oder...
Garantiert nicht. Garantiert nicht. Nee.
So weit sind sie dann auch noch nicht.
Nee, ich
das
bin
sind
auch
ja
nicht so
oft die gläsernen Decken, die man hat. Ah, okay. Also.
Nee. Also bevor ich Vorstand einer Agentur bin, ich glaube, dann reden die in der Schweiz Hochdeutsch.
Reden sie nicht. Von dem her haben wir das Thema auch geklärt. Sehr gut. Aber damals mit Selbstständigkeit, war es dann schon inklusives Design? Bevor wir da gleich mal in die Tiefe bohren, was das überhaupt ist und wem das hilft. Also bist du mit dem Thema damals schon gestartet?
Nee. Es ist ganz gut zu sehen, also ich persönlich habe es gemerkt, wie sich auch meine Website so langsam weiterentwickelt hat. Am Anfang war das halt alles so wahnsinnig bunt und Farben hier und da und ich habe alles miteinander kombiniert, was halbwegs irgendwie lesbar war. Naja, und in der Selbstständigkeit direkt selber habe ich mich viel mehr damit auseinandergesetzt, zum einen durch meine Kundschaft, die gesagt haben, hey, wir müssen mal so ein bisschen gucken. Na, da gab es so ein paar Tipps, dass wir vielleicht so ADHSlerInnen, AutistInnen, dass wir die im Layout so ein bisschen mit abholen können. Es war bei mir tatsächlich ein Prozess, der gewachsen ist. Und bis ich dann gemerkt habe, dass das auch eine, ich sag's mal, Nische ist, die ich verdammt gut finde, weil ich darin auch so ein bisschen, Achtung, das ist jetzt wie eine Formulierung aus einer Strategiepräsentation von irgendeiner Dorfagentur, das ist mein Reason Why. Das ist meine Mission. Ja,
oh, ne? Simon Sinek freut sich gerade.
Genau. Ich will das jetzt gar nicht so in den Dreck ziehen, aber tatsächlich hat sich da bei mir so eine Mission gebildet, weil ich nämlich, kennt ihr euch so ein bisschen in der Barrierefreiheitsbubble aus, in dieser technischen Barrierefreiheitsbubble?
Ich habe mal einen Kurs besucht bei Gehirngerecht zu dem Thema. Aber Vince wird dich zu dem Thema gleich ausquetschen.
Ich wollte nur sagen, also vieles, das was barrierefrei ist, ist halt einfach entsetzlich hässlich. Und meine Mission ist, dass das Zeug halt verdammt cool aussehen kann, ohne und trotzdem barrierefrei. Und das, oder barrierearm, um es mal besser so zu formulieren. Und also so viel wie möglich Leute mitnehmen können und dabei halt cool aussehen.
Das ist eine richtig gute Vision, ein gutes Ziel.
Das ist ja eigentlich wie bei dir, Paul. Du willst ja einfach Nachhaltigkeit zur cooleren Party machen.
Ja, den Spruch habe ich von Klima und so, zu sagen, so das muss einfach die coolere Party werden, damit alle mitmachen. Genau. Du machst das Gleiche dann mit inklusivem Design bzw. Barrierearmut.
Mhm. Na, ich renne nicht mit der aktivistischen Keule rum und hau jedem auf den Kopf, der irgendwie der Meinung ist, ich missioniere nicht, sondern ich lasse das ganz einfach selbstverständlich in meine Arbeit mit einfließen.
Du machst es zum normalen Standard.
Absolut. Also das hat nichts Genau, ich verkaufe nicht das als extra. ChatGPT würde jetzt sagen, barrierefreies, inklusives Design ist kein nice to have. Ne? Also ist ja so diese typische ChatGPT-Formulierung. Aber es ist tatsächlich so, also ich gehe einfach so ran und ich kann dir auch immer erklären, warum ich was mache, weil ich eben da im Hinterkopf immer schon diese, ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Agenda habe, aber ich habe eine Agenda, dass ich das halt möglichst inklusiv mache. So. Und von daher ist das jetzt nicht, dass ich da jetzt ein Produkt habe, du kannst jetzt noch das Inklusionsupdate dazu kaufen, sondern ich habe auch letztens ein Projekt abgelehnt, weil Vorgabe war, ich soll mich an das CD halten und das war alles andere als ansatzweise barrierearm und habe gesagt, nö.
Ich finde, bevor ich jetzt tiefer in das Thema die ausfragen darf, will ich noch sagen, das, was du jetzt gesagt hast mit der Entwicklung in der Selbstständigkeit, das kann ich eigentlich auch aus Erfahrung mitgeben. Das ist eine der besten Chancen, um sich selber besser kennenlernen. Absolut. Vor allem eben, wie du es gesagt hast, du hast quasi wirklich eine vermeintliche Schwäche zu deinem Normal gemacht. Du hast deine Persönlichkeit besser rausgeschält und das widerspiegelt jetzt einfach dein Machen, deine Tätigkeit. Und das finde ich, ist so etwas, ja, geil, wenn man das im Leben einmal gefunden hat. Das kannst du in einer Agentur oder in einer Anstellung. Hast du schon Möglichkeiten, wo du das auch machen kannst, aber in der Regel eben nicht. Weil sie dort aber auch wie zu faul sind, um neue Standards setzen. Außer du bist halt bei so einem visionären Konzern, keine Ahnung.
Ja, also ich meine, man hat schon in Agenturen sicherlich hier und da die Möglichkeit, sich fachlich weiterzuentwickeln. Das will ich gar nicht Abrede stellen. Ich glaube aber, in der Selbstständigkeit ist es ja nicht nur das Fachliche, sondern du bist ja auf einmal derjenige, der Verträge abschließt. Du bist derjenige, der Budgets verwaltet. Auch wenn es kleinere sind bei Agenturen, spielt aber gar keine Rolle. Du musst Angebote schreiben. Also, das hat mir niemand beigebracht, wie ich ein Angebot schreibe. Ne? So. Oder, keine Ahnung, was ist, wenn es mal ein bisschen kritischer wird? Das haben früher die PMs gemacht, die Projektmanager, weißt du, die immer nur telefoniert haben. So, das machst du auf einmal alles alleine. Du hast wirtschaftliche Verantwortung, du hast eine fachliche Verantwortung, du hast also in meinem Fall auch eine sehr hohe ideelle Verantwortung. Und das sind einfach Sachen, die natürlich erstmal zu einer Überforderung führen. Oder zu Anzeichen, dass es überfordern könnte. Aber mich hat es immer dazu getrieben, weiterzugehen und einfach zu sagen, so nein, ich lasse mich davon nicht unterkriegen und ich möchte das einfach durchziehen. Und da setzt cool. Also was hat eine Freundin von mir gesagt? Das klingt jetzt so ein bisschen wie so ein Wandtattoo an der Küche, aber es ist tatsächlich sehr treffend. Das Leben beginnt auf der anderen Seite der Angst. Und das hat die damals irgendwie so beim Kaffeetrinken rausgehauen. Und ich dachte erst im Moment so, oh Gott, wo hast du denn das jetzt so rausgekramt? Ja. Weißt du, das klingt wie so ein Instagram-Posting. Aber das hat mich irgendwie begleitet. Und immer, wenn ich dann halt so in meinem kleinen Kämmerchen saß und dachte so, oh nein, ich schaffe nichts und ich krieg nichts hin, kam dieser Spruch hochgeploppt. Und siehe da, es ist tatsächlich so. Und wenn du einfach dann, ne, also Angst ist ja auch, kann ein ganz guter Motor sein.
Ja, wir haben eine Folge gemacht zum Thema Frust, warum auch Frust ein Motor sein kann, um daraus wieder Motivation zu schöpfen. Das gibt's ja auch, Momente, die nicht gut funktionieren.
Und Wut kann ein wunderbarer Motor sein. Also es kommt immer darauf an, privilegierte Menschen, also Menschen mit Macht, wenn die wütend sind, die setzen das destruktiv ein. Und marginalisierte Gruppen setzen das ganz oft zum Kreativen, zum Kreationistischen ein. Ist eine sehr interessante Sichtweise, dass Wut auch positiv antreiben kann.
Ja, deswegen seid laut und wütend da draußen. Genau.
Jo. Aber Enrico, ich würde jetzt einfach gerne mal fragen, was ist inklusives Design? Was ist dein tägliches Brot? Für alle, die das jetzt vielleicht bis jetzt immer noch nicht begriffen haben, Um was geht's? Was ist der Kern von Sache?
Wenn ich das wüsste, wenn ich das genauso wüsste, wenn ich dir genau diese Checkliste geben könnte, wäre ich total zufrieden. Eigentlich ist es total einfach und eigentlich ist es wahnsinnig kompliziert. So, inklusives Design ist erstmal was, was nie aufhört. So, es geht nicht darum, es allen recht zu machen, sondern es geht darum, bevor ich erstmal irgendwas mit Gestaltung mache, bevor ich irgendeinen Pixel hin und her schiebe oder mir eine Schrift angucke, stelle ich erstmal verdammt viel Fragen. So, es geht einfach, inklusives Design hat erstmal ganz viel damit zu tun, dass du dir Sachverhalte, Projekte, ich will jetzt nicht von Zielgruppen sprechen, aber vielleicht Bedürfnisgruppen anschaust und an wen das Ganze gerichtet ist. Und ich glaube, inklusives Design hat viel damit zu tun, empathisch zu sein, sich in unterschiedliche, in andere, in vermeintlich defizitäre Lebensrealitäten hineinversetzen zu können und davon ableiten zu können, wie Menschen Informationen wahrnehmen. So, und dadurch, dass es natürlich ganz, ganz viele Lebensrealitäten gibt, ungefähr unendlich, kannst du nie ein Design machen, was alle Leute sehen oder gut konsumieren können, was alle Leute abholt. Und das ist was sehr Frustrierendes beim inklusiven Design. Es gibt eben nicht diese Checkliste, wo man sagen kann, so, hey, bam, das geht so, das geht so, das geht so und damit alles ist alles erledigt. Inklusives Design heißt testen, 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 ausprobieren, 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 fragen, fragen, fragen und einfach nie aufhören und vor allen Dingen scheiß auf dein Ego. Das, was ich am meisten, also ich habe bei meinem Vortrag in der Akademie, ne, da habe ich in so ein Slide gehabt, da habe ich so einen Kommentar auf LinkedIn abgebildet. Das war so eine kleine wütende Kartoffel von, keine Ahnung, irgendeine Copywriterin, die da so sinngemäß schrieb, wenn jetzt schon lebhaftes Design diskriminierend ist, dann bin ich froh, keine Grafikerin zu sein. Boah, genau. Solche Leute regen mich dann halt richtig hart auf. Ne? Das sind dann so die, die erstens von nichts eine Ahnung haben und die es dann, wo es dann geht, oh nein, meine Kreativität wird eingeschränkt. Alter, wenn du kreativ sein willst, dann geh in die Kunst. Wenn du dich wenn du, keine Ahnung, wärst Dekorateurin oder wärst Künstlerin. Das ist völlig valide. Kunst ist nichts Schlechtes, Dekorateurin ist nichts Schlechtes. Aber wenn wir über inklusives Design reden, dann bist du die Person, die dafür sorgt, dass so viel wie möglich Menschen diese Informationen wahrnehmen können, die du in den visuellen Raum setzt. Und inklusives Design bedeutet, wie gesagt, nachfragen, verstehen und sich auch für andere zu interessieren, kurz zusammengefasst. Weil viele immer denken, inklusives Design ist gleich Barrierefreiheit. Diese technische Barrierefreiheit ist ein Teil vom inklusiven Design. Na, das ist die ganze technische Seite und Farbkontrast und das Ganze, ja, das kann man alles messen. Aber inklusives Design hat auch was damit zu tun. Der Farbkontrast kann super passen, aber wenn dein Bildschirm wie wild blinkt, weil du lustige Animationen drauf hast, ist es halt einfach doof für manche Leute.
Okay. Bist du dort da vorwiegend im visuellen Bereich tätig? Weil ich sage jetzt, ja, vielleicht jetzt tönt nach einer blöden Frage, aber Design, es gibt ja zum Beispiel auch Sounddesign oder ist es eher Produkt. Eben Produkt, genau. Was ist bei dir so der Fokus oder bist du da auch ein bisschen am Streuen?
Das ist eine ziemlich coole Frage, weil Design ist viel größer als nur das, was wir machen, ne? Irgendwelche digitalen Grafiken. Design ist ja immer in irgendeiner Form ein gerichteter Gestaltungsprozess und zwar mit einer Aufgabe. Das heißt, genau, du hast irgendeine Aufgabe und die wird in irgendeiner Form designt. Und ich persönlich weiß, dass ich hoffe, dass ich ganz gut bin bei der digitalen Gestaltung, bei dem ganzen Thema Design. Und dort habe ich, glaube ich, auch meine Stärken. Aber ich habe mir über die Zeit ein Netzwerk aufgebaut mit Menschen, die sich auch zum Beispiel mit Design von Prozessen auseinandersetzen. Wie kann man Abläufe inklusiver gestalten? Das hat ja auch was mit Design zu tun, mit Gestaltung.
Genau,
ne? Natürlich kann man das auch adaptieren auf Produktdesign. Natürlich kann man das auch auf ganz viele andere Sachen runterbrechen. Aber ich denke, ich habe für mich den Punkt gefunden, wo ich, wie heißt dieses Ikigai? Kennt ihr Ikigai? Diese drei, ja. Na, genau. Weil das ist ja das, wofür wirst du bezahlt, was kannst du gut und was war ich vergessen jetzt?
Aber was braucht Welt und
ja, genau. Und das, was ich gut kann, ist halt das Design, das Digitale beziehungsweise Affect-Design. Und von daher ist das genau meine Nische, dass ich dort Inklusion versuche mit einfließen zu lassen. Deshalb verstehe ich mich auch so ein bisschen als Grafiker oder als Designer an der Schnittmenge von Design und Inklusion. Also so diese Schnittmenge, weißt du, wo es Inklusion machen ja ganz viele. Da gibt es ganz viele tolle Menschen, die Inklusion vorantreiben und vordenken. Und ich versuche einfach da ganz viel von denen mich inspirieren zu lassen und das auf unser Gebiet zu übertragen, ohne dabei mit der Keule rumzurennen.
Aber trotzdem müsstest du ja dann mit am Anfang von jedem Prozess stehen. Also wenn wir sonst über Markenaufbau, Markenstrategie stehen und so, entweder gibt es die Leute, die glauben, wir brauchen halt das Logo und das wäre der ganze Branding-Prozess. So, wir versuchen da in der Hinsicht nicht zu missionieren, aber Teil unseres Podcasts ist ja zu sagen, Marken machen ist halt die Summe aller Teile. Also da zählt ja wirklich alles mit dazu. Dann müsstest du genauso mit am Anfang eigentlich dabei sein, schon bei der Strategie, um Menschen nicht zu übersehen und nicht zu denken. Ist das für dich in der Arbeit schwer, dir da den Platz zu erkämpfen? Oder, also ich habe manchmal das, wenn du so erzählst, könnte ich mir vorstellen, viele denken halt nicht so weit wie du. Gerade wenn du auch sagst, ich mache das einfach mit, egal ob das Leute wollen oder nicht. Das ist Teil von deiner Mission, die du hast.
Das ist vollkommen richtig. Also es gibt ja, also das kennt ihr ja vielleicht auch, ne, diesen ewigen Kampf, wer ist denn ganz am Anfang? Ist es jetzt der Texter, der irgendein Konzept für die Marke macht? Oder ist es der Stratege, der irgendwelche PowerPoint-Folien runterschreddert, die übrigens auch nur alle zusammenkopiert sind?
und, anderes Thema.
anderes Thema, genau. Also ich verstehe mich schon als jemand, der mit ganz am Anfang da wirken möchte und der auch dort ganz gut prägend mit dabei sein kann. Mir geht es gar nicht darum, dass ich jetzt der tiefgreifende Stratege bin. Also ich bin definitiv kein Stratege, weil Strategie ist nochmal was ganz anderes. Aber ich verstehe mich als strategischer Designer und das ist der Unterschied. Design ist viel mehr als Gestaltung und das ist das, was viele, glaube ich, nicht verstehen. Design geht, also wenn ich ein Personal Branding macht zum Beispiel, und dann ist mir total wichtig, dass ich die Person erstmal verstehe, um die es geht. Oder die Marke, wie auch immer. Und auch da wieder erstmal verdammt viel nachfragen, zuhören und überhaupt erstmal verstehen, was treibt dich denn an? Und mir geht es jetzt nicht um irgendwie diese hohlen Phrasen von wegen, na, wir machen jetzt ein Corporate Design mit Haltung. Alter, da könnte ich im Strahl. Ne?
Na, also, das ist gut, Paul.
Ja, ich schreib's mit.
Naja, weil du hast immer eine Haltung. Also das ist, wo ich immer denke, so, wer formuliert, also ihr kennt doch sicherlich die LinkedIn-Postings, wo dann steht, oh, ich hatte jetzt mal ein Corporate Design mit Haltung gemacht. Du hast immer eine Haltung. Eine Haltung ist dein Set aus Werten, aus Normen und deiner ganzen Haltung zu etwas. So, du kannst kein Corporate Design ohne Haltung machen. Es geht nicht. Es kommt aber darauf an, erstmal zu erfahren, was ist denn deine Haltung? Das muss in dein Corporate Design, in dein Branding überführt werden. Und das ist auch, glaube ich, das, wo das Verständnis von Haltung aufhört bei vielen. Genauso wie, ich setze dich authentisch in Szene. Ja, wie jetzt? Du bist authentisch. Wie bist du denn authentisch? Du bist anders zu deinen Freunden, du bist anders zu deinen Kunden, du bist anders zu, keine Ahnung, im Geschäftlichen wie im Privaten. Du kannst gar nicht das authentische Corporate Design machen, sondern das ist, weißt du, das sind so diese hohlen Phrasen und jetzt sind wir gerade abgedriftet. Worum ging's?
Nee, alles gut. Wir müssen dich mal für eine Brandbusters-Folge aufnehmen, mit einladen.
Ja, unbedingt. Das
haben nämlich Mythen zerlegt.
Alter, das ist wirklich so schlimm. Das ist so schlimm. Und deshalb, ich bin auch einer, der das Wort Haltung gerne nutzt, deshalb auch mein Claim aus Haltung wird Form. Aber ich sag gar nicht, ich mache dir irgendwas mit Haltung, weil ich das Selbstverständnis habe, dass du immer eine Haltung hast. Auch wenn du nichts sagst, hast du eine Haltung.
Ja, es ist ja das was du jetzt gesagt hast, mit dem authentischen Auftreten. Das ist ja eigentlich genau die Frage, wie willst du wirken? Also wie willst du bewusst wirken für wer?
Genau.
Das ist eigentlich eher, und statt eben die authentische Kacke, wo ja sowieso niemand mehr hören kann.
Genau, und jeder, der im Personal Branding Bereich unterwegs ist und sagt, authentisch, dann weiß ich schon, keine Ahnung. Das ist so, weißt du, das sind so diese Phrasen, wo ich dann das schon lese, denke ich so, oh Gott, nicht schon wieder ein. Das ist dann am besten so, nachhaltiges Design muss grün sein. Ja, genau.
Ja, Ökodesign,
so, das ist ja auch, also ich meine, Nachhaltigkeit bei dir, Paula. Paula habe ich gerade gesagt.
Ja, du darfst Paula sagen, das ist Heimat.
Nachhaltigkeit ist ja auch so ein Thema, was mich halt sehr interessiert, aber ich komme halt von der sozialen Nachhaltigkeit. So, und Inklusion hat ja was mit sozialer Nachhaltigkeit zu tun. Und wenn du die soziale Nachhaltigkeit nicht mitdenkst, bist du nicht nachhaltig. Punkt. Ganz einfach.
Schön, wenn wir da gerade dabei sind. Also ich finde, wir haben das irgendwie alle drei gemeinsam, dass wir zu dem jetzigen Stand, wo wir jetzt gerade aktiv sind, dahin gekommen sind, indem wir gemerkt haben, wenn wir irgendwas schon schön machen für Leute, müssen wir halt vorher nachfragen, um zu verstehen, was, warum, wie schön gemacht werden soll. Was bringt dir das später überhaupt? Also du beginnst immer mit Fragen und die Fragen gehen sehr schnell in die Tiefe. Und bei mir, das mit dem Nachhaltigkeit ist ja auch bloß der Fakt, dass ich mir überlegt habe, wenn man jetzt eine Marke entwickelt und baut, dann wäre es doch schön, dass die Marke die nächsten 10 Jahre auch funktioniert. Und dann reicht eine ökologische Nachhaltigkeit nicht aus, sondern du brauchst auch eine ökonomische, dass du wirtschaftlich bleiben kannst. Und du brauchst eine soziale. Denn dein Team, gerade für Unternehmen, ist das größte Asset, was du eigentlich hast als Marke, als Unternehmen. Und dann wollen wir irgendwie alle langfristig wirken können und langfristig relevant bleiben mit uns, mit dem, was wir auch tun, und entwickeln uns ja automatisch weiter. Aber so eine Marke bleibt ja, ein Design bleibt ja. Das trägt dich ja auch auf eine Art und Weise. Und ich glaube, da haben wir viele, viele Überschneidungspunkte, aber haben unterschiedliche Ansätze. So, du kommst ja dann sehr zu sagen, Menschen zuerst und der ganze Rest, oder an Menschen zumindest zuerst denken, um dann rauszufinden, was wollen die, was brauchen die und wie können wir das, was ihr macht, da draußen darstellen und kommunizieren.
Ist das tatsächlich eine kausale Abfolge oder beziehungsweise eine zeitliche Abfolge? Weil indem ich ja nachfrage, also der Mensch steht ja eh immer im Zentrum. Also ich weiß gar nicht, wie du Marken anders aufbauen kannst, ohne dass Mensch im Zentrum steht.
Oh, sehr schön. Absolut. Aber ich glaube, der kommt halt, ich kenne es nur aus meiner Erfahrung, sobald wir irgendwas im Business-Bereich machen, dann tun wir auch immer so, als wäre es Business. Weißt du, das ist auch wie, Menschen haben unterschiedliche Masken auf. So, ich rede mit Freunden vielleicht anders als jetzt gerade im Podcast, auch wenn das immer mehr verschwimmt und sich immer mehr auflöst, je älter man wird. Irgendwann fallen Masken und du brauchst sie nicht mehr und so weiter. Aber ich habe schon oft das Gefühl, im Business-Bereich macht man halt Business. Und da steht das Produkt im Mittelpunkt und die Wirtschaftlichkeit. Bei vielen. Ich will jetzt auch nicht sagen bei allen. Und wir vergessen, dass auch ein Produkt im B2B-Bereich ja auch bloß von Mensch zu Mensch funktioniert. So, wenn der Mensch in seiner Rolle auf der anderen Seite das nicht versteht, dann bringt es uns auch nichts, oder?
Es ist ein Mensch, der am anderen Ende des PCs, des Handys, des Smartphones, wie auch immer, es sind immer Menschen, die das konsumieren. Und dabei ist es völlig egal, ob du im B2B, B2C oder was auch immer Kontext bist, es sind immer Menschen, so, die deine Informationen wahrnehmen. Und ich meine, du hast gerade die Marken angesprochen, die sagen, oh, wir sind B2B. Ja, die werden sich umgucken. Lass mal die Generation jetzt nachwachsen. Die haben da überhaupt gar keinen Bock mehr auf diese Unterscheidung zwischen, oh, das ist B2B, das muss seriös sein. Keine Werte, oh, bitte nicht positionieren und bitte keine Meinung zu politischem Weltgeschehen haben. So, also es geht nicht darum, dass du jedem sagst, wen du wählst. Das ist völlig irrelevant, ne? Musst du ja gar nicht sagen. Aber du musst eine Meinung haben. So, und wenn du nämlich keine wertebasierte Kommunikation machst, dann hast du halt irgendwann, bist du im hohlen Phrasengedresche. Und die Generation, die jetzt heranwächst, die kann das sehr wohl gut unterscheiden. Weil die sind Zeit ihres Lebens, sind die ja nur von Werbung zugeballert worden. Na, also im ganz hohen Maße. Und die haben eine richtig gute Filterfunktion dafür. Und ich meine, Umfragen, keine Ahnung, Zukunftsinstitut oder sonst was, die belegen ja alle, dieses Wertebasierte ist das genau, was in den nächsten Jahren immer wichtiger wird.
Ich finde aber, dass, was du jetzt gerade gesagt hast, betrifft nicht einmal nur die Jungen, die jetzt kommen, sondern ich kenne auch viele ältere Semester, sogar älter als du, wo halt auch die Affinität mit den letzten Jahren aufgebaut haben.
Oder? Und
ich meine auch, keine Ahnung, wenn ich mit Ü50er rede, Ü60er, die haben keinen Bock mehr, um für irgendein seelenloses Geschäft jeden Tag sich den Arsch aufreißen. Die wollen einen Grund haben, um dorthin zu gehen. Und wir sagen es ja auch immer, Geld allein macht es nicht aus. Wer für Geld kommt, geht auch für Geld. Also du musst ein bisschen Tiefe bieten.
Du hast ja auch ein komplettes Überangebot. Ich meine, du wirst doch an allen Seiten wirst du ja voll Bescheid. Und wie willst du dich denn, also willst du versuchen, lauter zu werden, dann wird es schwierig, weil inzwischen brüllt der Markt um uns herum. Es ist ja schon ein Brüllen. So, wie kannst du dich denn dann noch positionieren? Über Farben? Hey, es gibt schon inzwischen alle Farben in Verwendung. Wie denn noch? Ja, und da bleibt ja bloß, deine Werte zu kommunizieren. Und wenn das mit deinem eigenen Wertesystem resoniert in irgendeiner Form, dann hast du deine Zielgruppe gefunden. Und das ist für mich auch ganz klar die einzige Art, dich noch auf die nächsten Jahre hin zu positionieren. Ich rede nicht von irgendwelchen schnellen Kampagnen. Ich mache keine Werbung, ich mag Werbung nicht. Aber wenn du halt wirklich ernsthaft über Kommunikation nachdenkst, dann ist das halt tatsächlich was. Da musst du halt an die ans Eingemachte
gehen. Da beginnt das immer mit Fragen. Ich finde es gerade mega schön, wie sich da unser Gespräch entwickelt hat. Und ich habe trotzdem das Gefühl, dass auch so ein Begriff wie Markenmithaltung, auch das ist schon fast, geht dann schnell ins, wie mit Nachhaltigkeit auch, das ist dann Richtung Greenwashing, dann gibt es halt Wertewashing und so weiter. Dann benutzen es wieder alle und kommen halt langfristig nicht weiter. Ich glaube,
weißt du, was das beste Beispiel sind? Die Unternehmen, die auf der About-Seite drinstehen haben, das sind unsere Werte, Doppelpunkt. Da weißt du genau, okay, PowerPoint-Präsentation ist einfach übernommen worden. Nee, bitte. Also hör auf, mir irgendwelche Headlines hinzuklatschen, was deine Werte sind. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich will auf deiner gesamten Website, ich will in deiner gesamten Markenkommunikation deine Werte spüren. Das interessiert mich. Ja. Mich interessiert nicht, was du in irgendwelchen PowerPoints stehen hast.
Ja, da haben einige noch was zu lernen. Und ich glaube, gerade wenn man sich Websites anschaut, klingt doch viel, zumal wenn da noch draufsteht, willkommen auf unserer Website, dann haben wir echt viel Nachholbedarf.
Das haben wir letztens in einem Brand-Beef besprochen, und zwar ist es um Haltung gegangen. Und dort haben wir auch diskutiert, ja, um was geht es denn jetzt? Und ein von meinen Punkten war, mir geht langsam auf den Sack, wenn jedes Unternehmen das Gefühl hat, sie muss, oder auch Selbstständige oder was auch nicht was, jeder hat das Gefühl, er weiß es besser als andere. Und dann fängt eben das Predigen, wenn wir hoben einen Finger an. Und ich finde, wenn du Haltung hast, dann zeig es doch. Dann mach deine Haltung zum Standard.
Rede nicht
drüber, sondern
zeig es. Genau. Ja, genau.
Ja.
Ich sehe das genauso. Also halt einfach die Klappe und zähl nicht so auf, was dich ausmacht, sondern lass es mich spüren und mach's doch einfach. Hör auf, da irgendwie Postings zu machen, das sind unsere Werte oder keine Ahnung, das macht uns aus, auch ganz beliebte Phrase, sondern lass es uns doch spüren. Und da müssen gar keine großen Sachen passieren. Da muss nicht die große Benefizskala stattfinden, sondern das kann ja auch manchmal einfach die Art und Weise sein, wie man kommuniziert. Und da ist es völlig egal, dass ein Freiberufler, Einzelunternehmer oder ein Weltkonzern ist. Es muss halt in irgendeiner Form nahbar und menschlich sein, sehe ich zumindest so.
Ja, das wollte ich vorhin noch sagen. Also es läuft wahrscheinlich mit all den unterschiedlichen Ansätzen, die es gibt, gerade auch so in der Markenentwicklung, im Branding, im Design. Es gibt halt all diese Ansätze, auch bis hin zur Farbenlehre, dass halt Banken blau sein müssen und Ökobanken sind grün und rot ist nicht für den Bereich gedacht und auch keine dicken Schriften, sondern dann eher feine, filigrane und Premium. Dann gibt es wieder die Herbst-Premium-Farben und so weiter, die dann Saison haben und nächstes Jahr
sind
andere.
Ja, genau. Und das sind genau diese GrafikerInnen, die ich ja total liebe. Weißt du, das heißt, wenn die ein Corporate Design machen, die zerren dann eine wunderschöne irgendwo abgespeicherte Farbpalette her. Guck mal, das sind die Farben, die laut Farbpsychologie zu dir passen, weil deine Kunden ja angeblich das und das mögen. Denkst du, Alter, hast du denn kein eigenes Gespür dafür? Also ich denke mir immer so, du brauchst doch einfach nur ein bisschen Empathie, um dich in diese Marke hineinzufühlen. Dann weißt du doch schon, in welchem Farbraum das Ganze stattfindet.
Ja, gerade für deine persönliche Marke. Und da kommt der Menschlichkeit, wird, glaube ich, so der letzte große Trend werden, den wir dann in ein paar Jahren hoffentlich endlich spüren und bereit sind, uns dem zu öffnen. Zu sagen, auch jede Marke ist irgendwo menschlich. Allein durch die Menschen, die dort arbeiten. Und wenn die das zeigen dürfen, was sie ausmacht, dann bist du eher als Marke in der Rolle, du bist halt Gastgeber, Gastgeberin, nicht nur für die Kundschaft, die du draußen hast, sondern auch für dein eigenes Team und für die Welt fast da draußen. Und da kriegt, glaube ich, inklusives Design dann nochmal ein ganz anderes Level an Möglichkeiten.
Ich glaube, Menschlichkeit wird gerade im KI-Boom ja noch viel, viel wichtiger. Na, diese ganze Flut von generischer KI-Suppe, die da draußen ist, kann man machen. Gerade im Performance-Marketing, da geht schon viel. Aber wenn du halt wirklich über die nächsten Jahre, ich will jetzt nicht sagen Jahrzehnte, weil ich habe keine Ahnung, was in dem Jahrzehnt ist, aber die nächsten Jahre Bestand haben willst, dann glaube ich, wäre jetzt die gute Möglichkeit, die gute Situation, um dich mal ein bisschen menschlicher zu positionieren. Maschinen können ganz viel ganz schnell machen, aber ja. Es ist das Menschliche, ne? Das Warme. Also es wird ja gerne mal von warmen Daten gesprochen. Also ich kann zu dir sagen, oh, das ist ein schönes Bild. Oder ich kann zu dir sagen, das ist ein schönes Bild. Mhm. Ich habe zweimal das Gleiche gesagt.
Ja.
Genau. Na, und die Daten verstehen, das ist ein schönes Bild. So, und das, was ich gerade gemacht habe, ihr habt verstanden, was ich getan habe. Das hat man über den Ton verstanden, über mein Gesicht, nur das, wie ich es gesagt habe. Und das sind halt so diese kleinen Menschlichkeiten, die sicherlich irgendwann meine KI bestimmen kann. Ja, okay, aber jetzt eben im Moment noch nicht. Und ich glaube, darauf müssen wir uns so ein bisschen ganz arg fokussieren. Was können denn nur wir Menschen? Ich habe nichts gegen KI, um Gottes Willen. Ich habe überhaupt nichts dagegen. Außer das, was da alles damit kommt, also ne, Ausbeutung und, ne, das ist ein anderes Thema. Aber ja, lass uns mal ein bisschen menschlicher werden. Und da sind wir uns ja alle drei einig.
Das ist ja auch einfach erklärt, Menschen geschäftend mit Menschen. Das ist schon immer so gewesen und das wird immer so bleiben. Der Mensch, blöd gesagt, kauft auch emotional, rechtfertigt es nachher faktisch. Vor allem auch eben noch Zeit. Wir haben es ja auch mit Chris letztes Mal im letzten Interview besprochen, wo ja im Event tätig ist. Vor allem nach Corona zum Beispiel auch. Die Menschen ächzen ja wirklich danach, um wieder untereinander zu sein, wirklich kommunizieren. Und nicht einfach nur, wie wir jetzt hier im digitalen Raum sich kennen, sondern das Persönliche, das Echte.
Und genau da schlage ich jetzt mal kurz die Brücke, weil da bringst du ja echt nochmal ein Thema mit rein, mit Inklusiven. Und wir können gleich nochmal den Bogen spannen, was ist dann eigentlich neuroinklusiv, das als Design, weil ja echt viele Menschen aktuell nicht mitgedacht werden, oder? Also du siehst ja Design mit anderen Augen, allein durch deine Arbeit und Tätigkeit, und kannst wahrscheinlich immer sehr schnell feststellen, wie viele Menschen mit einem Auftritt übersehen werden, mit einem Corporate Design übersehen werden.
Ich kann das jetzt nicht zahlenmäßig irgendwie abschätzen, aber es gibt, also neuroinklusives Design ist jetzt auch keine Sonderform. Es ist auch jetzt gar nicht, dass das jetzt eine hohe Kunst ist, die ich jetzt irgendwie erfunden hätte, überhaupt nicht. Sondern neuroinklusives Design geht einfach darauf, es gibt ja grundlegende Regeln der Gestaltung, die wir ja eigentlich alle kennen sollten. Die gibt's schon ganz lange, ne? Also zum Beispiel Farbkontraste ja okay, oder aber dass Interfaces, UI ablenkungsfrei sein sollten. Und dann kam irgendwann immer mehr in Mode, dass GrafikerInnen, DesignerInnen ihr Ego mit reingebracht haben. Und dieses Ego, das hatten wir ja vor uns schon, hat dann dazu geführt, dass das alles zu einer Art von Selbstverwirklichung wurde oder dass man hier noch was hinsetzen musste und dass man da noch was machte. Das muss total blinken, aufregend sein und es muss eine totale Erfahrung sein. Ist ja alles schön und gut. Neuroinklusives Design setzt aber eigentlich da an, dass man einfach betrachtet, was gibt's für neurobiologische Settings, ne? Und das können zum Beispiel sein, keine Ahnung, Autismus, ADHS, das kann Legasthenie sein, also Leserechtschreibschwäche, Dyskalkulie, dass ich mit Zahlen zum Beispiel nicht so richtig gut umgehen kann. Oder aber es geht auch darum, dass zum Beispiel ältere Menschen, die ja eine motorische, auch eine neurologische Einschränkung haben, dass man da einfach darauf achtet, dass digitale Interfaces möglichst für so viele wie möglich Menschen zugänglich benutzbar sind. Und man geht einfach davon aus, dass die digitale Welt ist ja eine genaue Zusammenkunft von Menschen wie die reale Welt. Wir haben, überall bauen wir Rollstuhlrampen hin und finden das alle cool. Und das ist auch cool. Überall machen wir Blindenschrift hin. Das ist voll super. So. Und genau dieses Verständnis hört am Bildschirm ganz oft auf. So, und da geht es nicht nur um die blinde Person, wo man jetzt sagt, dass die jetzt vielleicht mit dem Screenreader dann die Website durchforstet, sondern dann geht es auch um Personen, die vielleicht einfach mit der Aufmerksamkeit ein paar Probleme haben. Und spätestens, wenn du als Unternehmen eine Abschlussstrecke machst, eine Tarifstrecke, und da ganz viele Sachen nebeneinander setzt oder die dann wackeln, hupen, blinken, wirst du merken, dass es einen gewissen Teil der Bevölkerung, der Menschen gibt, die dir da abspringen, die einfach davon überfordert sind, die da nicht mitkommen. Und es bedeutet einfach, dass du das vielleicht teilweise auch ohne zu wissen im digitalen Bereich Barrieren aufgebaut hättest, was du aber im realen Leben gar nicht machen würdest. Und es geht einfach darum, ich will jetzt nicht das Konzept der Nächstenliebe anbringen, weil das wieder so eine christliche Konnotation hat, aber es hat was damit zu tun, in der Agenda 2030 ist formuliert, leave no one behind. Und das ist so ein Leitsatz, wo ich denke, yeah, mehr ist es nicht. Einfach mal gucken, wie geht's anderen Leuten, und das versuchen, in deinem Beruf umzusetzen. So einfach kann es sein. Und ist dann wiederum sehr komplex und kann natürlich sehr kompliziert sein, weil jeder Autist ist anders, ne? Jeder ADHSler ist anders. Die sind halt alle komplett unterschiedlich, die Menschen. Du kannst nicht sagen, ein ADHSler sieht die Website so, ein Autist oder eine Autistin sieht die Website so und nimmt Daten oder nimmt Informationen so wahr. Es ist immer ein Rumprobieren, es ist ein Testen und es ist vor allen Dingen auch ein sich in den Kopf oder in das wieder in Erinnerung zu rufen, du bist nicht der Nabel der Welt. Das bedeutet, das, was du tust, musst du ja vielleicht mal mit anderen Leuten gegenchecken lassen, testen lassen. So, ne? Und deshalb ist ja dieses inklusive Design beruht ja auch ganz oft darauf, dass man einfach testen lässt. Dann frag doch autistische Menschen, wie die mit dem Interface zurechtkommt. Frag doch Menschen mit neurologischen Einschränkungen, wie die Informationen wahrnehmen. Das habe ich damals genauso gemacht. Ich habe Menschen angeschrieben, wo ich wusste, dass die autistisch sind, dass die ADHS haben und habe halt einfach gefragt, können wir uns mal unterhalten? So, und darüber habe ich dann ganz viele wichtige Informationen bekommen und die lasse ich halt in meinen Beruf mit einfließen.
Hast du trotzdem viel oder musst du viel Überzeugungsarbeit leisten bei Unternehmen? Oder kann man da fast, weißt du, beim Nachhaltigen gibt es da so ein paar Tricks, dass man sagt, na, wenn du mit wirtschaftlichen Faktoren kommst, die es ja gibt, dann ist Nachhaltigkeit schneller und wird überzeugt, weil ja alle dann immer geldgetrieben sind.
Eindeutig Business Case. Also es gibt diese wertegetriebenen Marken, oder getrieben klingt immer so negativ. Es gibt die Marken, die sehr werteorientiert sind und da steckt so ein, ich sag mal, ein inklusiver Ansatz oder der Anspruch an Inklusion auch übers Design steckt schon mit drin. Da musst du keine Erklärung machen. Also da musst du keine Erklärungsarbeit leisten. Bei den Menschen, das sind ganz oft Menschen auch, die selber keine Diskriminierungserfahrungen bis jetzt hatten, ne, wo einfach das Bewusstsein nicht da ist. Da ist es dann schon, also ich habe in Workshops schon ein paar Mal die Frage bekommen, warum müssen wir denn das machen? Ich sage, ja, dann stehst du halt dann da und dann fängst du an zu erklären. Und was machst du dann? Ne? Packst du jetzt die Moralkeule aus, von der ich vor uns gesprochen habe? Wir müssen, und ihr kennt das selber, UnternehmerInnen reagieren ganz schlecht auf wir müssen, aus einem
idealistischen... Ich muss gar nichts. Genau, ich schaffe ja Arbeitsplätze so, also hör mal schnell auf.
Genau, aber ich bin dann ehrlich gesagt auch der Zweck heiligt die Mittel und ich mache ein Business Case draus. Und dann sage ich halt einfach, hey, komm, guck mal, ungefähr 10-15 oder vielleicht sogar 20% der Menschen sind neurodivergent. So, aktuelle Umfragen belegen das. Hier ist die Umfrage, guck dir es an. Und wenn du wirklich einfach deine Zielgruppe verstehen willst, musst du auch solche Faktoren mit in Betracht ziehen. Ich sag mal so, wenn die Business-Case-Sprache mein Weg ist, die Inklusion in die Betriebe, in die Unternehmen reinzubringen, dann ist das völlig in Ordnung. Es gibt ja manche, die dann sagen, ja, aber man muss ja so ein bisschen an das Menschenbild appellieren und na, also so den Idealismus. Dann mache ich, ja, kann man machen, aber es bringt uns überhaupt nichts, wenn wir dann einfach unsere Projekte nicht platziert bekommen. Ja. Und von daher denke ich, also nicht der Zweck heiligt alle Mittel, aber in dem Moment finde ich das dann schon in Ordnung, dass man da einfach Business Cases draus macht und dann einfach Zahlen sprechen lässt.
Und Menschen sollen sich ja damit auch gut fühlen, ne? Und das fühlen sie, also sie fühlen sich ja gut, wenn sie dann alleine wissen, kriege ich halt mehr Umsatz, weil mehr Leute erreicht werden. Gut ist.
Mit was, also wenn ich da ein bisschen tiefer frage, mit was für Unternehmer schaffst du in der Regel? Von was reden wir da?
Es ist bei mir sehr zweigeteilt. Also auf der einen Seite habe ich von den Marken her diese Personal Brands, also Einzelunternehmer. Ja. Ja, das sind halt wirklich dann so die PsychologInnen, TherapeutInnen, Coaches. So die Schiene, ne, und das sind, Gott, ich liebe meine Kunden, die sind so geil. Und ich liebe aber auch die anderen Kunden und das sind dann halt wirklich dann die größeren, sag mal, Konzerne. Also das sind zum Beispiel Energiedienstleister, so in dem Bereich. Also gerade was so Energiedienstleistung ist, ich kann jetzt nicht direkt die Namen nennen. Na, ihr wisst ja, man steckt manchmal so in Verhältnissen drin, wo man da vielleicht jetzt nicht unbedingt offen darüber sprechen kann. Aber da geht es dann tatsächlich eher darum, so Designsysteme aufzubauen, also eher so die komplexen Sachen. Ne? Ja. So. Oder halt eben tatsächlich dann auch so ein bisschen die kreativ-strategische Beratung. So, also das, was dann das ganze Thema ist, strategische Betrachtungen, also Zielgruppen beziehungsweise Bedürfnisgruppenanalyse und dann davon ableiten, wie sehen Designkonzepte aus. Also ich nähere mich dem ganzen Thema der Strategie aus der kreativen Richtung und das macht einfach ziemlich viel Spaß. Und auch da hast du wieder die Möglichkeit, einfach so einen inklusiven Grundgedanke mit einfließen zu lassen. Und das finde ich ziemlich spannend, dass man da auch auf der Ebene, ohne das immer sagen zu müssen, dann schon ziemlich viele Hebel hat, um dann einfach solche Themen mit einfließen zu lassen.
Ja, du beeinflusst ja auf jeden Fall mit die Marke, oder? Also machst ja dann doch absolut auf eine Art Markenentwicklung.
Wenn du ein komplett neues Designsystem für einen großen Energiedienstleister machst, dann bist du natürlich derjenige, der dann sagt, okay, wir machen jetzt, also blödes Beispiel, wie sehen zum Beispiel Tabellen aus? Wie sehen die neuen Module aus? Ne? Also, dass wir jetzt die Informationen nebeneinander positionieren, sondern untereinander, dass du halt guckst, wie wird die Aufmerksamkeit aufgesplittet, wie wird sie gelenkt, wie wird sie geführt? Das hat schon alles was damit zu tun. Und natürlich sitzt du da an einem wahnsinnig wichtigen Hebel und hast auch eine große Verantwortung mit.
Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das für, jetzt sag jetzt mal, deine Hauptzielgruppe oder für deine Hauptkunden, ist das ein relevanter Punkt, wo sie dann von sich aus auf dich zukommen? Oder ist es mehr, dass du bewusst auf so Unternehmen zugehst? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil ich finde, es ist ja halt nicht so etwas Alltägliches, wo jeder Unternehmer im Kopf hat, an das müssen wir auch denken, sondern wie läuft das in der Regel ab? Oder ist das so gemischt? Oder?
Ja. Genau, also da muss ich auch wieder so ein bisschen aufteilen. Also gerade meine Solo-Kunden, ne, also die Einzelunternehmerinnen, die jetzt im Bereich Psychologie oder Psychotherapie unterwegs sind, die sind natürlich sensibel für sowas. Die haben natürlich auch dann eigenes Klientel, Klientinnen, die, wo man auf solche Sachen ganz stark achten müssen. Und das ist ja auch das, wo ich sehr viel mir theoretische, fachliche Unterstützung geholt habe und da auch viel gelernt habe. Und was die Konzernseite betrifft, die kommen ganz oft darüber, dass die halt einfach jemanden suchen, der auch ein bisschen Erfahrung hat. Also, ne, ich bin jetzt fast 20 Jahre in dem Beruf. Ich glaube, ich kann ein bisschen was. Da geht es ja auch darum, Prozesse zu strukturieren. Da geht es auch darum, vielleicht, sagen wir mal, in der eigenen Grafik-Marketing-Abteilung intern ein paar Prozesse mitgestalten zu können, mit aufbauen zu können. Und da entstehen diese, also die kommen nicht vordergründig. Wir brauchen jetzt jemanden, der neuroinklusives Design macht. Aber wenn du dann dort die Themen platzierst, dann merkst du, dass da so eine Offenheit ist über die Art und Weise, wie ich sie wahrscheinlich platziere. Also da ist viel übers direkte persönliche Gespräch da, wo man dann einfach sagt, so, hey, guck mal, wir machen das jetzt so und so, weil, und ich nehme ja auch kein Blatt vor den Mund. Also ich habe da ja auch gar keinen Schmerz damit, Leuten über den Mund zu fahren, wenn ich denke, dass sie fachlichen Blödsinn reden.
Ich glaube auch immer eine Frage quasi, wie du die Relevanz priorisierst in so einem Gespräch, oder? Also du kannst es ja eben plump anbringen mit dem Finger oder natürlich auch wirklich mit Fakten belegen und sagen, hey, look, das hat auch einen Grund, oder? Und,
Das ist genau das, wenn du, also typisches Beispiel war diese Einführung, dieses Krafttreten von einem Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, was in Deutschland da gab es ja dieses Gesetz, was in Kraft getreten ist, wo dann viele Unternehmen dann die Barrierefreiheit auf ihren Webseiten dann überarbeiten mussten. Und da war natürlich bei vielen so, warum muss ich das jetzt tun? So. Und wenn du da aber gar nicht so aus der Haltung heraus kommunizierst, du musst jetzt machen, weil der Gesetzgeber sagt das, sondern wenn du einfach sagst, hey komm, also ich habe das schon oft gemacht, dass ich zu den Leuten gesagt habe, ich verstehe das, dass das scheiße für dich ist. Natürlich finden die das doof, dass die jetzt Geld in die Hand nehmen müssen und ihre Online-Shops überarbeiten müssen. Natürlich finden die das doof, dass die jetzt das Gefühl haben, dass die von ihrer Website her abgemahnt werden können. Das verstehe ich total. Auch deren Perspektive ist valide. Weißt du? Also niemand hat Bock, durch ein Gesetz jetzt auf einmal mehr Geld in die Hände nehmen zu müssen. Es bringt aber nichts. Und deshalb kann man auch aus diesem ganzen vermeintlich Blöden dann das Gute herausziehen und dann einfach sagen, hey komm, dann lass uns das da einfach Schritt für Schritt modernisieren, lass uns das aktualisieren und dann gucken wir, dass wir das hin, vor allen Dingen auch im Sinne einer nachhaltigen Transformation für die nächsten Jahre hin safe machen. Also da geht es dann nicht nur gerade bei den größeren Unternehmen, wir machen jetzt mal ein One-Pager oder eine Landing-Page, sondern geht's halt wirklich Richtung Designsysteme, die dann halt wirklich ein paar Jahre halten. So. Also nicht nur kurzfristige Aktionen, sondern das sind dann wirklich, also jetzt inzwischen schon jahrelange Zusammenarbeiten, wo es dann tatsächlich darum geht. Da kommst du ganz oft in so eine Beraterfunktion rein, wo du dann auch viel berätst, ne? Wo du natürlich selber auch noch umsetzt. Aber das sind so Sachen, da merkst du schon, da ist dann schon auch Offenheit da, die Beratung anzunehmen.
Ich glaube aber auch, das ist auch, weil du das als Investition präsentierst, auch für, eben für die Firma selber und nicht einfach eben so der Zwang oder das Müssen.
Genau, also als Investition, aber eben auch über diese Selbstverständlichkeit. Also, ja, genau. Ne, also ich schreibe natürlich schon auf der Website neuroinklusive Designkonzepte, aber irgendwo muss ich es ja hinschreiben. Ne? Ich mein, ja. Aber ich werde jetzt nicht im Gespräch sagen, ach übrigens, ich mache jetzt inklusives Design, hast du da Interesse dran, möchtest du jetzt gerne inklusiv sein? Da sind die Leute weg, verständlicherweise. Ja. Ne? Also ich sag mal so, Aktivismus kann auch manchmal echt hart nerven.
Und das wollen wir eigentlich nicht.
Nee,
einfach
ich finde
auch da wieder machen, ne? Hilft.
Guten Aktivismus, also Aktivismus kann verdammt gut sein, aber er kann halt eben falsch angewendet und aus den falschen Motiven heraus auch eher das Gegenteil bewirken.
Ja, ja. Und das will ja Aktivismus selber eigentlich nicht. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema.
Das ist
wo siehst du dich denn da in Zukunft? Wenn du gerade schon sagst, ein Teil davon ist ja auch Beratung und Fragen stellen und strategisch mitdenken, bevor man dann überhaupt in die Umsetzung gehen kann. Siehst du dich dann schon so, ich meine, das ist ein riesengroßes Thema. Ich glaube, es wird immer relevanter werden. Vielleicht hast du gleich noch einen Appell an alle, die gerade mit Gestaltung anfangen. Aber siehst du dich in Zukunft dann in der Rolle wandelnd oder eigentlich bist du gerade in der Position, die du halten willst?
Also du sprichst, glaube ich, das allergrößte Thema an, was jetzt mich gerade selber betrifft, was aber auch viele GrafikerInnen betrifft. Die Menschen, die nur reine UmsetzerInnen sind, die werden bald nicht mehr so sehr gebraucht wie vielleicht vor ein paar Jahren. Das ist nun mal ein Fakt. So. Und ich verstehe mich eher weniger als der Umsetzer. So, also einfach jemand, der bunte Bilder macht oder irgendwelche einzelnen Maßnahmen, sondern ich verstehe mich schon tatsächlich als jemand, der über ein strategisch fundiertes Design dir nicht nur eben diese schönen Farbpaletten hinstellt, sondern der deine Werte in was Visuelles überträgt und dadurch auch natürlich dich befähigt, deine Marktziele zu erreichen. Also, ne, das heißt einfach, hier ist Design halt ein Riesentool, ein Riesenhebel, neben dem ganzen Brand, Voice und Narrativ und, was es da alles gibt. Aber ich glaube, wer Design nicht von der strategischen Ebene her betrachtet, als eines der größten Tools, wie du deine Zielgruppen überhaupt erreichen kannst, der muss sich überlegen, ob der Beruf vielleicht auf lange Frist hin noch das Richtige ist. So, weil ich glaube, viele Sachen, die wir jetzt noch machen, also gerade jetzt irgendwie Wireframing oder irgendwas, man merkt ja, da ist so ein riesengroßes Ding der Automatisierung. Es wird viel automatisiert, es geht viel jetzt automatisch, was auch völlig cool ist. Ich bin froh, dass mir Sachen abgenommen werden. Das heißt, ich habe mehr Zeit, um das über das große Ganze drüber nachzudenken. So, über Design. Design hat ja auch was damit zu tun, Botschaften zu erkennen und Botschaften herauszukitzeln. Und ich bin kein Texter, auf gar keinen Fall. Aber ich lege durchaus mit meiner Arbeit auch schon Grundlage für das, wo dann später TexterInnen ansetzen können, um die Botschaften in die richtige Textform zu bringen. Deshalb verstehe ich mich tatsächlich schon stark in der Beratungsrolle. Und ich glaube auch, dass das ist, wo ich meine Stärken habe.
Wäre denn da so deine Trendprognose vielleicht auch für die Zukunft? Weil das kam ja gerade schon so ein bisschen rüber. Meinst du, wir hätten dann eher Zeit, wieder über Design zu reden, statt Design einfach nur zu machen?
Ich glaube, du brauchst erstmal relativ viel Wissen, um einschätzen zu können, was dir ein automatisierter Prozess vorsetzt. Also ich appelliere eigentlich an jeden, der jetzt anfängt mit Grafik und mit Design, lern die Grundregel. Lern es. Weil Maschinen können dir ganz viel abnehmen. Es gibt jetzt, ach Gott, es gibt jetzt die sämtlichsten KIs, die dir wunderschöne Sachen machen, aber das sind mehr oft shiny objects. So, und du musst der oder diejenige sein, die halt guckt, okay, passt das alles zusammen? Also es ist irgendwie so ein Dirigent, weißt du? Du musst halt verstehen, was da kommt. Du musst es evaluieren, du musst es einschätzen können und du musst es halt mit was schon da ist, verbinden können. Und das ist, glaube ich, die Fähigkeit, die wir am meisten brauchen, plus eben diese Empathie zu verstehen, wer bist du, was willst du tun und wen willst du ansprechen und was willst du erreichen?
Sehr gut. Sehe ich auch so. Aber als großer Trend, auch vielleicht nochmal im Hinblick inklusives Design, wird wahrscheinlich noch stärker ins Bewusstsein rücken, oder?
Das weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also wenn wir wenn wir uns mal nach Richtung Westen drehen, über den großen Teich hingucken, da sehe ich Bestrebungen, die mir ehrlich gesagt ziemlich Angst machen. Und wenn ich sehe, dass halt Diversitätsprogramme jetzt nur noch unter vorgehaltener Hand gehalten werden oder dass es halt eben Inklusionsprojekte gibt, die einfach komplett eingestampft werden, sind das natürlich gezielt gestreute Narrative, die von, ich sag's mal, im besten Falle Konservativen, im schlimmsten Falle von sehr rechten Positionen halt aktiv gestreut werden. Und ich glaube, man merkt auch, dass diese ganze Flut so langsam in den europäischen Raum rüberschwappt. Wir sehen sie ja, ne, mit unserer Lieblingspartei, ironisch gemeint, die da jetzt immer in den Umfragen weiter nach oben geht. Ich glaube, der Trend, ich kann dir nicht sagen, was es für ein Trend gehen wird. Ich kann's dir einfach nicht sagen. Es ist mir zu unsicher gerade, wo die Richtung hingeht. Ich weiß auf jeden Fall, ich werde mir das nicht nehmen lassen. Ich werde immer mich dafür mit einsetzen. Und ich glaube auch, dass es weiterhin ganz viele Menschen geben wird, die sich dafür einsetzen. Ob das aber ein Trend wird, dass Inklusion in Design eher stärker wird, das kann ich dir nicht sagen, weil dafür ist mir die politische Lage ein bisschen zu unsicher.
Ja. Hoffen wir einfach mal auf den Grundtrend Menschlichkeit, weil ich glaube, alleine durch KI und alles Digitale werden wir schon immer mehr den Drang verspüren, auch wieder das Reale zu schätzen und das Menschsein vielleicht zu würdigen. Und auch wenn das von einigen versucht wird zu zerstören oder zu spalten, vielleicht dann wenigstens im ganz Kleinen noch mehr zusammenzuhalten.
Genau,
also persönliche Worte.
Das ist was ganz Wichtiges, was du sagst. Also das hat auch eine Studentin zum Beispiel in der Akademie gefragt. Sie hat immer das Gefühl, dass sie immer jemanden außen vor lässt, egal was sie an Design macht, dass sie immer irgendwie irgendwelche Gruppen außen vor lässt. Und habe ich gesagt, ja, das ist vollkommen richtig. Und das ist ein ziemlicher Cockblocker im inklusiven Design, weil du ja weißt, dass du per se immer Leute ausschließt. Das bedeutet aber, fokussier dich nicht drauf, wen du vielleicht vernachlässigst, sondern guck einfach, wo du selber wirken kannst. Also schau, dass du dich immer weiterentwickelst, schau, dass du dich weiterbildest. Also Weiterbildung ist der Pflicht. Du mit Menschen redest, dass du in Kontakt trittst und dass du interagierst. Und du selber musst auf dich am meisten aufpassen, weil wenn du das Gefühl hast, dass du da noch, und ich kann das nicht machen und ich kann da nicht, pass auf dich auf, weil nur wenn du stark bist, kannst du in deinem kleinen Wendekreis wirksam werden. Und wenn alle in ihrem kleinen Wendekreis wirksam werden, dann rutschen wir auch wieder zusammen.
Ich glaube, das Thema kann man auf alle anderen Bereiche auch übertragen. Also genau. Alleine Nachhaltigkeit, absolut. Das ist nie genug. Selbst für uns mit Markenstrategie, mit Branding, auch das ist nie genug. Und Kundinnen und Kunden könnten immer mehr machen tatsächlich und wollen es manchmal. Wenn ich könnte es nicht, aber dann können wir vielleicht uns alle immer mehr freuen darüber, wenigstens eine Kleinigkeit angestoßen zu haben oder Bewusstsein zu schaffen.
Darf ich noch schnell etwas einhaken? Ich finde das noch spannend, dass du es jetzt gesagt hast. Ich verknüpfe das jetzt mit dem, eigentlich geht es aber auch dort um den Mut um Reduktion. Weil ich habe das Gefühl, weil wir gerade in so einem Zeitalter sind, wo halt so eine völlige Reizüberflutung ist, egal in welchem Aspekt, auch nur schon im Konsumverhalten, sollte man sich viel mehr wieder auf das Wesentliche besinnen. Und das ist jetzt, habe ich das Gefühl, würde ja deine Arbeit auch unterstützen. Weißt du, wenn du nicht immer alles aufs Mal willst, sondern die aufs Wesentliche reduzierst. Und das kannst du dann aber so, wie soll ich sagen, designen zum Beispiel, dass es für so viel wie möglich erlebbar gemacht wird. Weißt du, was ich meine? Weg von dem...
Von dem Overkill, natürlich.
Ja, das, ja, der Overkill. Oder? Ich glaube, das ist aber generell auch gesellschaftliches Thema. Aber ich habe auch das Gefühl, meine Geschichte hat uns das auch gelehrt. Jede Neuheit hat automatisch immer wieder so eine Gegenbewegung gehabt. Nur schon in der Kunstrichtung zum Beispiel. Und ich habe schon das Gefühl, dass wir uns, ja, Langzeit ist das Pseudominimalistische voll im Trend gewesen. Jetzt sind wir gerade wieder in so einer Reizüberflutung. Und ich glaube, das kommt schon wieder langsam in so eine Bewegung rein, wo es einfach zurück zum Wesentlichen, aber nicht so pseudominimalistisch, sondern einfach etwas Natürliches wird. Eben nur schon der Umgang von Mensch zu Mensch. Auch durch das ganze KI-Thema und so.
Ich meine, wir leben jetzt gerade in einer sehr interessanten Phase. Mhm. Wird KI eingesetzt, Adobe bringt eine KI raus, wo du Werbung innerhalb von Sekundenbruchteilen anpassen kannst auf die Person, die das gerade sieht und alles. Wir setzen KI für noch mehr Optimierung, für noch mehr Performance und für noch mehr ein und noch mehr und noch mehr und noch mehr, noch individueller, und da gehst du lang und da ist eine Ad und da gehst du lang, da ist eine Anzeige und. Wie gesagt, wir sind dabei, Lautstärke ist irgendwann nicht mehr erhöhbar.
Ja.
Und wir sind an ein gefühlt für mich an einem Punkt angekommen, wo die Lautstärke halt schon wirklich beim Brüllen ist und du kannst nicht lauter brüllen. Und deshalb glaube ich, ist bei vielen Menschen auch diese diese, das, was du gerade gesagt hast, dieses Gefühl da, naja, diese ganze Lautstärke, das muss man irgendwie ausblenden, weil es wird einfach zu viel. Dann besinnst du dich drauf, du fängst halt an, Filter einzusetzen und filterst das ganze Gebrüll raus.
Hey, eigentlich haben doch da, damit es alle Marken, die zuhören, direkt einen Vorteil haben. Hättet den Vorteil, jetzt schon leise zu sein. Also gerade weil alle brüllen, weil alle laut sind, weil wir vielleicht auch noch von Apple Liquid Glass überleben müssen.
Oh, Liquid Glass, alter Schwede. Das ist, ich denke so, ey, ich weiß, also Liquid Glass, das ist, keine Ahnung, ich dachte wirklich, mir zieht jemand einen Schuh weg. Ich dachte erst, die meint das, ich dachte, das ist ein Scherz. Ich dachte wirklich, das ist ein Scherz. Und als sie dann noch hier mit Glas und wir, guck mal, das sieht aus wie echtes Glas. Ich so, Alter. Ich habe mir jetzt letztens Apple TV da angeguckt auf unserem großen Fernseher da unten. Ich dachte, wollen die mich verklapsen? Das ist ja nur am Flimmern. Gut, anderes Thema.
Man hätte eigentlich einen Vorteil, wenn man jetzt schon ruhig wird. Also wenn man jetzt anfängt, Menschen zu lassen.
Menschsein zu lassen, ist schon richtig. Aber wenn du nur ruhig bist, du musst ja irgendwie in dieser Lautstärke trotzdem so ein bisschen bestehen können. Und da wird es wieder wichtig, wenn du nur ruhig bist, sieht dich niemand. Du musst halt die richtigen Sachen kommunizieren.
Das richtige ruhig. Wenn man dir jetzt eine Stunde zugehört hat, das richtige ruhig. Das Enrico ruhig. Einfach dich hinzuziehen und dann findet man das Passende.
Ja, uns treu, oder? Nicht nur mich, uns treu.
Ja, bei uns alles, was so Marke betrifft, Branding und eben inklusive Design. Wir haben nämlich, wir müssen auch ehrlich sein, wir haben die letzten 50 Folgen das Thema Design immer so ein bisschen herablassend behandelt, weil wir einfach der Meinung sind, alle denken bei Branding direkt an Design. Design ist aber das, was eigentlich erst am Schluss kommt.
Ja, das ist zum Schluss, das ist
Quintessenz. Ja.
Logische Konsequenz.
Also logische Konsequenz, genau. Und du hast ja genau das Gleiche eigentlich auch beantwortet. Und du sagst, du kannst Design erst machen, wenn du vorher die Fragen beantwortet hast. Die Fragen, die für uns alle drei am Anfang stehen. Und einfach erst diese Klarheit herzustellen, die Substanz zu finden und dann eine logische Grundlage zu haben. Deswegen haben wir jetzt folgendes Design.
Genau, aber jeder, der anders arbeitet, ist doch einfach ein Hochstapler.
Gibt's aber Knork.
Natürlich. Ich sehe das doch auf LinkedIn, wenn da mal kommt. Ja. Die Postings mit irgendwelchen Farbpaletten, dann noch die Schrift dazu sortiert. Und ich habe ja, ein Corporate Design mit Haltung gemacht. Jetzt auch mit Haltung. Hier Extrablatt, jetzt mit Haltung auch verfügbar. Ja, nee, das ist mir schon klar. Es gibt viele, die so arbeiten. Und ich glaube, das ist auch für bestimmte Solo-Selbstständige in Ordnung, wenn die da vielleicht einen Grafiker oder eine Grafikerin haben, die vielleicht für einen schmalen Taler da irgendwelche vorgefertigten Paletten aus dem Schuh zieht und dann halt ein generisches Logo dahin klebt. Kann funktionieren. Wird auf lange Sicht, wird es nicht funktionieren. Es gibt auch die neuesten Trends von wegen, ach Gott, was liest man da nicht alles, Anti-Branding und sonst irgendwas. Ja, im Endeffekt, ihr kocht doch eh alle bloß mit Wasser.
Ja, so. Und ich glaube, das kann man bei allem sagen und machen.
Genau.
Kannst es 1:1 auf das ganze Thema Funnel-Marketing, und vor ein paar Jahren waren es die verkaufsoptimierten Websites, die ein Riesentrend waren, dann Neuromarketing. Genau, auch noch Riesengeschichte, und auf einmal sind Männer wieder Männer und Frauen wieder Frauen. Und
Nudging. Also, nein, ja. Es geht um männliche Energie, also bitte, ne? Ach, es geht gut. Um männliche Energie. So.
Bleiben wir bitte
und ein
korrekt.
Mann muss endlich wieder ein Mann sein dürfen.
Genau die Sachen. Und eigentlich versuchst du ja auch bloß irgendwas, diese wilde, laute Welt da draußen irgendwie einzuordnen und dir halt für das Grundproblem, was, glaube ich, alle haben da draußen, eine einfache Lösung hinzusetzen. Zu sagen,
gibt's nicht.
Ja.
Es gibt keine einfache Lösung. Das ist das, was ich gelernt habe. Wenn dir jemand eine einfache Lösung präsentiert, dann ist es der, spätestens da solltest du misstrauisch
werden. Meinsch! Da muss ich finde, sorry, wenn ich jetzt da drin schieße, ich finde eher, die dir das Blaue vom Himmel versprechen, mit dem neuesten Shit, dort müsstest du eher kritisch sein. Weil eigentlich finde ich, zurück zur Einfachheit, je simpler, desto besser. Also nicht über, also das ist jetzt auch wieder so über den Kamm geschert, aber eigentlich finde ich, vor allem auch im Branding, was ich kennengelernt habe, wenn du dich so im Bullshit verzettelst, so im Detail verzettelst, dann verzettelst du dich eben. Aber wenn du halt das grosse Ganze im Blick hast, dann hast du ja meistens schon die Lösung vor den Augen. Und ich finde, das ist ein menschliches Problem. Man sucht immer eine Abkürzung, aber eigentlich musst du es einfach machen. Einfach angehen.
Du hast es gerade selber beantwortet. Ich meinte mit einfachen Lösungen, wenn dir jemand sagt, die Lösung aller deiner Probleme ist das.
Ah,
Und da solltest du eine einfache Lösung.
Genau.
Also das, was du sagst, diese Reduktion, das Einfache, das Simple, das sind ja immer die schwierigsten Aufgaben.
Genau.
Also, genau. Aber wenn da irgendjemand kommt, irgend so ein Instagram-Heinz, der dir sagt, keine Ahnung, zahl 7.000 Euro, ich mache dir ein Coaching oder irgendwas, oder halt diese Fertigprodukte hier mit Corporate Branding oder irgendwas, keine Ahnung. Mhm. Alles super, alles easy, alles leicht, aber absolut individuell und ja, nee. Also kann man machen, wird halt kacke.
Gut zusammengefasst, das auf jeden Fall.
Amen. Ja.
So, und das hat nichts damit zu tun, dass, also natürlich wollen wir auch Geld verdienen, aber das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass wir, ich merke es doch immer wieder, dass da kommen Kunden zu mir, weil sie die sagen, ja, ich habe mir damals bei dem Grafiker das und das machen lassen und ich gucke mir das an, der so, also dafür hat jemand Geld bekommen?
Ja.
So, na, und das hast du halt ganz oft, da kommen irgendwelche Leute und dann denkst du, ey, ich will jetzt wirklich kein KollegInnen-Bashing betreiben, aber ja.
Ach du, wir machen ja ganz oft Agentur-Bashing, weil wir auch der Meinung sind, dann wird dir halt ein Branding verkauft, das besteht aus einem sehr, sehr coolen, fancy Design, wo du genau merkst, wer das gemacht hat und warum das jetzt gerade hip und modern ist für die Saison, für den Zeitraum. Und die Branding-Elemente, die dahinter stehen, sind einfach so das klassische Vision-Statement, Mission-Statement, why, how, what und so weiter. Und das war's dann. Und guckst dann dahinter und denkst dir, ja, das ist, also bringst dich langfristig wirklich weiter oder sieht's einfach jetzt gerade nicht aus und gefällt's vielleicht den Leuten, die es entschieden haben?
Ich habe ja einen ganz besonderen Favoriten. Es gibt, wie formuliere ich's, diverse Personen, die gerade Anti-Branding ganz stark bewerben, schon seit einiger Zeit. Das Ergebnis von so einer Person habe ich mal von einer Kundin gespiegelt bekommen. Und dann habe ich das Ergebnis mal genommen und habe das einfach mal bei Google reingesetzt. Google Rückwärtssuche Bilder ist schwierig, weil man findet Sachen. Und das ist nicht gut. So, ja, und da siehst du, da wurde für ganz viel Geld richtig viel Scheiße verkauft. Sorry für das Wort Scheiße, aber es ist halt tatsächlich so. Anti-Branding kann ein cooler Ansatz sein, absolut. Aber das, was dann daraus gemacht wird, es ist wie immer, es ist the next big thing, das shiny object, womit Leute viel Kohle machen. So.
Ich glaube, dazu müssen wir mal eine Folge machen, Vince, oder? Jetzt ziehen wir mal Anti-Branding hier durch unseren Branding-Podcast. Ja,
ich glaube, das ist eh jetzt gerade so, mir nimmt noch Wunder, wenn wir die Folge betiteln, das ist schon fast so ein Beef drin, ja. Kannst gerne wieder einmal kommen und dann kannst du mal ein Team auseinanderfetzen, Enrico. Ich würde mich freuen.
Ja, dazu laden wir dich ein, das machen wir.
Ja.
Das ist gut.
Sehr gut.
Willst du denn noch was loswerden? So irgendein Appell an die Welt da draußen oder berühmte letzte Worte?
Ja, Pizza mit Ananas ist ein Verbrechen an der Menschheit. Nee, um nochmal irgendwas Fundamentales und vielleicht auch was Gutes von mir zu geben. Keine Ahnung. Ich meine, denkt einfach mal ein bisschen mehr an die anderen Menschen. So. Also einfach nicht immer nur an sich selber denken. Ich glaube, damit ist schon viel gekonnt. So, wir können sonst was für pathetische und idealistische Phrasen um uns werfen, aber denk einfach mal ein bisschen mehr an die anderen.
Da schlage ich jetzt mal noch die letzte Brücke. Man kann dich ja finden und man kann von dir sogar ein Magazin digital lesen. Und da denkst du ziemlich viel an andere Menschen. Also ich habe so die ersten Interviews dort gesehen. Magst du vielleicht das also bewirb's einfach, weil ich finde, das ist eine wichtige Sache eigentlich, die du da machst, nebenbei.
Du meinst mein super tolles Magazin Heart-Shaped Flames.
Genau.
Heart-Shaped Flames ist im Endeffekt daraus entstanden. Ich, wie gesagt, großer Teil meiner Arbeit heißt ja, sich mit Menschen auseinanderzusetzen. Und das ist die Idee daraus entstanden. Kreativität ist ja, also ganz oft sagen Menschen oder denken Menschen, Kreativität, das ist das von den Grafikern, das ist der kreative Beruf. Ne? So, aber Kreativität ist ja ganz, ganz, ganz weit verbreitet. Und in dem Magazin habe ich mir unter anderem teilweise meine Kunden, teilweise auch ganz willkürliche Menschen, also nicht willkürlich, aber halt Menschen herangezogen, die Kreativität von einer ganz anderen Sache betrachten. Oder die Kreativität in ihrem Schaffen einsetzen und die keine GrafikerInnen sind. Es ist teilweise sehr erstaunlich, was Menschen mit Kreativität machen, wie die Kreativität begreifen. Und ich habe darüber echt coole Menschen kennengelernt. Da sind auch noch ein paar Folgen oder beziehungsweise ein paar Ausgaben in petto. Ist natürlich alles eine Frage der Zeit, aber es ist halt auch hier wieder im Endeffekt Menschen kennenlernen und dadurch einen Horizont erweitern. Und das würde ich mir viel von anderen oder mehr von anderen Menschen wünschen. Auch wenn wir nicht einer Meinung sind, können wir cool miteinander sein. So, und ja. Das heißt, ich muss einfach andere Perspektiven verstehen und ich kann ja nur davon lernen. So, ja. Das ist ja. Der Ansatz hinter Hardship Flaps. So, genau.
Unbedingt mal reinschauen an alle, die zuhören. Das lohnt sich allemal und ich glaube, da hast du auch ein riesengroßes Thema, weil kreativ sind wir eigentlich von Natur aus als Menschen alle. Wir kriegen das dann irgendwann verlernt als Kinder und abtrainiert, mühevoll.
Und es ist vor allen Dingen so eine starke Kraft, diese Kreativität. Es ist so eine verdammt starke Kraft, vor allen Dingen, weil Kreativität kann ja wirklich Menschen zusammenbringen. Und ich meine, das ist was, wo man gemeinsam arbeiten kann. Das kann man alleine machen. Du kannst, Kreativität kann ja wirklich, also ich will es jetzt nicht überstilisieren, aber das kann ja wirklich unsere Gesellschaft einfach nur gut tun. Und ich will halt Menschen zeigen, die Kreativität einsetzen, wo ich denke, wow, da habe ich echt Respekt davor, wie die das machen.
Schön, dass du sowas nebenbei noch auf die Beine stellst. Das zeugt auch von Kreativität.
Ja, danke.
Gerne. Sag mal noch, wo kann man dir folgen, dich finden, mehr von dir lesen und erfahren?
Ja, genau.
Oder also das dich einfach für ein Projekt buchen. Also mal hier ganz, ganz klassischer Call to Action.
Call to Action. Also, wie heißt das dann auf LinkedIn immer? Ich bin jetzt frei für neue Angebote oder wie ist das?
Ja, du kannst das taktisch klug machen, kannst sagen, ich bin frei, aber erst ab nächsten Monat. Da habe ich wieder einige wenige freie Slots.
Genau das. Nee, Quatsch. Also ganz klassisch LinkedIn. Ich bin überhaupt kein Instagram-Mensch. Instagram überfordert mich. Von daher, ich habe da ein Profil, aber einfach ignorieren. Bei der Social-Media-Gosse Facebook und Twitter X findet man mich nicht. Aber ansonsten LinkedIn, Website, einfach mal vorbeischauen. Und egal, ob es um ein Projekt geht, einfach mal anschreiben. Einfach auf diesen Button schreibt mir eine E-Mail, klicken und einfach mal anschreiben. Und mal gucken, was draus wird. Mir geht es nicht darum, irgendwie nur Projekte zu verkaufen, sondern ich lerne halt gern Menschen kennen.
Ich habe dich ja damals auch einfach angeschrieben. Und jetzt bist du hier bei uns im Podcast. Also von dem her, es lohnt sich, mach das. Und das Thema hat Relevanz, deswegen war es eine Freude, dich bei uns gehabt zu haben. Und ich hoffe, du wirst noch ganz oft eingeladen und kannst dieses Thema platzieren, weil wichtig und so.
Danke, also ich danke euch beiden. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Es war sehr angenehm mit euch beiden und von daher, ich habe zu danken.
Sehr, sehr gerne.
Danke.
Hast du noch eine Frage, Vince?
Danke auch. Hey, nein, ich habe es einfach auch extrem spannend gefunden. Also wirklich eine Achterbahn der Gefühle, kann man so sagen. Richtig interessant. Und ich wünsche dir einfach von Herzen alles Gute für das, was du auch bezwecken willst. Wirklich Hut ab, mega interessant und hau rein. Bis hoffentlich bald wieder mal.
Danke, gleichfalls. Ja.
Bis bald, Enrico. Alles Gute dir. Und
bis bald.
Viel Spaß. Ciao.
Ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Teilt die Folge gerne mit allen Menschen, die davon profitieren können. Folgt rein für mehr Interviews, hinterlasst Liebe, Likes, Kommentare und habt Spaß beim inklusiven Design umsetzen. Bis bald. Ciao.